Karl May, Die Liebe des Ulan, Kapitel 40. Richemont trat in seine Wohnung, in welcher ihn der Baron erwartete. Dieser bemerkte die Erregung, welche auf seinem vom Zorne verzerrten Gesichte zu lesen war, und fragte: »Ah, hat man es mit Ihnen ebenso gemacht wie mit mir? Diese Deutschen haben den Platz behauptet, wie ich sehe.«
»Wie wollen Sie dies sehen?« fragte der Kapitän ergrimmt.
»Nun«, lachte der andere, »Sie haben ja das Äußere eines Schulknaben, welcher die Rute erhalten hat. Das bemerkt man, ohne Menschenkenner sein zu müssen.«
»Hole Sie der Teufel«, zankte Richemont.
»Ist dies wirklich Ihre Meinung?« klang die boshafte Frage.
»Ja, ganz ernstlich.«
»Nun, so will ich, ehe er mich holt, meine irdischen Angelegenheiten vorher in Ordnung bringen, so wie es sich für einen Geschäftsmann schickt und geziemt. Hier, lieber Freund, habe ich einige Papiere, in welche ich Sie Einsicht zu nehmen bitte.« Er zog mehrere Wechsel aus der Tasche und präsentierte dieselben dem Kapitän.
»Die mag der Teufel gefälligst mitholen«, sagte dieser.
Er wendete sich ab, ohne einen Blick in die Papiere zu werfen. »Gut«, sagte der Baron, »er mag sie immerhin holen, aber erst, nachdem sie bezahlt worden sind. Sie sind dann wertlos geworden und ich kann sie ihm gönnen.«
»Aber zum Teufel, können Sie denn nicht warten, bis ich die Mittel besitze, sie zu bezahlen? Sie selbst nennen sich einen Freund. Ist es etwa eine freundschaftliche Handlung, mich jetzt zu drängen, jetzt, in diesem Augenblicke, der am allerwenigsten dazu geeignet ist?«
»Unsere Ansichten über den gegenwärtigen Augenblick sind da allerdings sehr verschieden. Mir scheint es sehr geeignet zu sein, unsere Angelegenheit in Ordnung zu bringen. Warum soll ich warten, da ich doch weiß, dass Sie nie die Mittel besitzen werden, mich zu bezahlen? Und was unsere für mich so kostspielige Freundschaft betrifft, so hege ich den Grundsatz, dass Verbindlichkeiten zwischen Freunden strenger nachzukommen sei als jeden anderen. Ich habe bereits zu lange und zu viel Nachsicht mit Ihnen gehabt, lieber Richemont.«
»Ich kann nicht zahlen«, sagte dieser kurz.
»So wandern Sie in die Schuldhaft.«
»So weit werden Sie es nicht treiben.«
»Ah, ich werde es doch so weit treiben.«
»Wirklich?«
fragte der Kapitän. Er war bisher erregt in seinem Zimmer auf und ab gegangen. Jetzt blieb er plötzlich stehen, und während er dieses letzte Wort aussprach, schien seine Stimme zu zittern.
»Wirklich?« antwortete der Baron.
Er erhob sich von seinem Sessel, auf welchem er Platz genommen hatte, trat zu Richemont, legte diesem die Hand auf die Achsel und fuhr in einem sehr entschiedenen Tone fort. »Sie wissen, dass ich Ihre Schwester liebe. Ich bin kein junger Geck mehr, und ich kann Ihnen sagen, dass die Liebe eines älteren Mannes eine ganz andere ist als diejenige eines Menschen, der noch in den Knabenjahren steht. Margot ist schön. Ihre Zärtlichkeiten hätten mich reich entschädigt für die großen Verluste, welche ich an Ihnen erleide. Daher versprach ich Ihnen, die Wechsel zu vernichten, falls es uns gelänge, Ihre Schwester mir geeignet zu machen. Da diese Bedingung nicht erfüllt ist, so habe ich auch nicht nötig, mein Versprechen zu erfüllen. Das ist alles, was ich Ihnen zu bemerken habe, um mich zu rechtfertigen, falls es überhaupt einer Rechtfertigung bedürfen sollte.« Der Kapitän stand vor ihm, ohne ihn anzusehen. Er blickte finster durch das Fenster auf die gegenüberliegende Häuserreihe. Erst nach einer längeren Pause meinte er:
»Müssen Sie denn nun wirklich jede Hoffnung aufgeben?«
»Jede.«
»Weshalb jede?«
»Weil sie ihn liebt.«
»Diesen Deutschen? Ah, dass es auch gerade dieser sein muss. Sie meinen, die Sache in Ordnung zu haben, aber ich werde noch ein sehr entscheidendes Wort mit Ihnen reden.«
»Sie«, lachte der Baron, »Sie haben Ihnen gar nichts zu sagen.«
»Ich? Bah, bin ich nicht der Bruder?«
»Wenngleich, ist sie Ihnen durch ein Testament oder durch die Vormundschaftsbehörde unterstellt worden?«
»Nein, und selbst wenn ihnen ein gewisses Recht zustünde, über das Schicksal ihrer Schwester zu entscheiden, so sind sie ganz und gar nicht der Mann, dasselbe geltend zu machen.
Wer sagt Ihnen das?
Niemand braucht es mir zu sagen, ich habe es ja jetzt gesehen. Ich habe bei Ihrem Eintritte es Ihnen angesehen, dass Sie zur Tür hinausgewiesen worden sind.
Ja, Sie haben dies wirklich gewagt, entfuhr es dem Kapitän.
Also wirklich? Ah, Kapitän Richemont ergreift vor diesen Deutschen Reißaus.
Schweigen Sie, brauste Richemont auf. Sie hätten es ebenso gemacht, wenn Ihnen dieser verdammte Feldmarschall vorwärts so wie mir entgegengetreten wäre.
Ja, wenn der Marschall vorwärts kommt, so konzentriert sich der Kapitän rückwärts. Wie nennen Sie dies? Ich nenne es Hasenfüßigkeit.
So sind Sie selbst ein Hasenfuß, rief der andere, sich sehr beleidigt fühlend. Sie sind es ja, der bereits vor mir gewichen ist.
Oh, das trifft nicht. Ihre Position als Bruder ist eine ganz andere als die meinige, da ich ein Fremder bin. Das Wort, welches ich soeben ausgesprochen habe, mag Ihnen nicht recht sein, aber es enthielt dennoch die Wahrheit.
Inwiefern, das möchte ich wissen.
Erstens haben Sie sich die Tür weisen lassen, und zweitens werden Sie sich ja wohl entsinnen können, dass Sie einem Duell mit dem Deutschen ausgewichen sind.
Donnerwetter! Sagen Sie mir, Baron, ob ich fechten kann.
Sie sind allerdings Meister.
Und ob ich schießen kann?
Sie zielen außerordentlich sicher.
Nun habe ich mich also vor einem Zweikampf zu fürchten?
Es sollte scheinen, nein.
Wenn ich also ausgewichen bin, muss es aus einem anderen Grunde geschehen sein.
Möglich, aber ich kenne ihn nicht, sagte der Baron.
Sie können ihn erfahren. Es ist nämlich uns sämtlichen Offizieren die Kassierung angedroht worden, falls wir uns durch unseren Hass hinreißen lassen, mit einem Deutschen zur Mensur zu gehen. Da haben Sie es.
Und dies ist die Wahrheit?
Gewiss.
Sie glauben, das Duell wäre verraten worden?
Man würde ganz gewiss davon gesprochen haben, denn ich hätte den Kerl getötet.
So wäre Ihnen doch geholfen gewesen, denn er hätte Ihre Schwester nicht kennengelernt und konnte also nicht als mein Nebenbuhler auftreten. Übrigens ist ein Duell eine Ehrensache, bei welcher jeder Teilnehmende verpflichtet ist, das tiefste Stillschweigen zu beobachten. Wie also hätte diese Sache verraten werden können?
Der Kapitän zuckte die Achsel und antwortete: Glauben Sie, dass diese Deutschen geschwiegen hätten, falls einer von ihnen von mir getötet worden wäre? Sie hätten ihn durch Verrat gerächt und ich wäre dann doch aus der Armee gestoßen worden.
Das wird auch jetzt geschehen?
Ich hoffe es nicht.
Ich bin überzeugt davon.
Weshalb?
Man wird Sie wegen Schulden zwingen, Ihren Abschied zu nehmen.
Pah, Sie werden es nicht wagen, mich meinem Kommandeur anzuzeigen.
Wagen? Anzeigen? Wer spricht von Wagen und Anzeigen? Ich werde Ihnen den Greffier schicken, der Sie in Wechselhaft bringt. Das ist genug. Sobald dies Ihre Vorgesetzten erfahren, können Sie unmöglich in der Armee bleiben.
Sie aber haben sich dann einen Feind gemacht, den Sie zu fürchten haben.
Einen Feind? Wer sollte dies sein? Fragte der Baron lachend.
Ich, antwortete Richemont selbstbewusst.
Sie? Ah, ich habe Sie auf keinen Fall zu fürchten, am wenigsten aber, wenn Sie sich im Gefängnisse befinden. Allerdings würde es mir leid tun, in dieser Weise gegen Sie vorschreiten zu müssen. Darum wäre es mir lieb, wenn wir alle Unliebsamkeiten vermeiden und einen Ausweg finden könnten.
Der Kapitän horchte auf.
Es war ihm ängstlicher zumute, als er eingestehen wollte, und da der Baron von einem Auswege sprach, so schien doch noch Hoffnung vorhanden zu sein.
»Suchen Sie!«
brummte der gewesene Armeelieferant. »Als Sie sich jetzt bei Ihrer lieben Mama und Schwester befanden und ich so einsam in Ihrem Zimmer saß, habe ich darüber nachgedacht, ob denn nicht vielleicht eine Abhilfe zu finden sei.
Nun haben Sie einen Ausweg gefunden?
Vielleicht.
So sprechen Sie.
Man muss da im Sprechen sehr vorsichtig sein. Sie hatten vorhin die Meinung, dass Sie den Deutschen im Duelle ganz sicher getötet hätten?
Er wäre gefallen, antwortete der Kapitän in sehr bestimmtem Tone.
Ich glaube es, denn ich weiß, wie Sie fechten. Wenn er nun jetzt noch fiele?
Der Gefragte blickte den Sprecher rasch an, dann sagte er, »Sie meinen, dass ich ihn jetzt noch fordern solle? Das geht nicht, das ist unmöglich.«
»Ich meine etwas anderes«, meinte der Baron langsam und zögernd.
»Was?«
»Könnte dieser Mensch nicht fallen, auch ohne Duell?«
Der Kapitän wurde blutrot im Gesicht. Er wandte sich rasch zum Fenster und blickte lange, wortlos hinaus. Dann drehte er sich um, trat auf den Baron zu und fragte,
»Sie meinen, dass ich ihn meuchelmorden soll?«
Der Gefragte lächelte überlegen, zuckte die Achseln und antwortete mit scharfer Betonung,
»Ich sage nichts, sondern ich meine nur Folgendes. Der Weg zum Schuldturme ist Ihnen sicher. Sollte aber bis morgen früh der Leutnant Königsau gestorben sein, so vernichte ich die Hälfte Ihrer Akzepte. Die andere Hälfte folgt dann nach, sobald ich mit Ihrer Schwester verlobt bin.«
Die Augen des Kapitäns zogen sich zusammen und sein Schnurrbart stieg in die Höhe, so dass es war, als ob er die Zähne fletschen wollte. Es war ganz dasselbe Mienenspiel, welches man auch später noch in seinem Greisenalter auf Schloss Audrey an ihm beobachtete. Sein Gesicht hatte dabei das Aussehen eines wilden Tieres, welches mit dem Gebisse droht.
»Das ist deutlich gesprochen, trotzdem Sie nichts sagen wollen«, meinte er schließlich.
»Ich bin zufrieden, wenn ich verstanden worden bin. Was antworten Sie?« Da fasste der Kapitän den anderen beim Arme, blickte ihn finster an und fragte,
»Sie würden Wort halten in Beziehung der Wechsel?«
»Ja.«
»Und Sie glauben, des Sieges bei meiner Schwester sicher zu sein, falls dieser Königs ausstirbt?«
»Vollständig sicher.«
»Gut, abgemacht. Dieser Mensch ist erstens ein Deutscher und zweitens mein Feind. Er soll mir und Ihnen nicht länger im Wege stehen.«
»Wie wollen Sie es anfangen?«
»Nichts leichter als das. Er wird natürlich den Abend bei seiner Braut verbringen.«
»Jedenfalls.«
»Liebende sollen sich sehr viel zu sagen haben. Er wird also sehr spät nach Hause gehen.«
»Dies ist vorauszusehen.«
»Nun gut. Er wird zwar nach Hause gehen, aber nicht nach Hause kommen.«
Der Baron nickte schadenfroh. Der Überfall mochte enden, wie er wollte. So hatte er denn den Kapitän in der Hand, mehr noch als jetzt. Er sagte scheinbar besorgt,
»Ich bin mit Ihnen zufrieden, habe aber zu Ihrem Besten eine Bemerkung zu machen.«
»Reden Sie.«
»Es gibt Fälle, in denen es sehr geraten erscheint, eine Verkleidung anzulegen.«
»Pah«, sagte der Kapitän in wegwerfendem Tone, »Sie scheinen mich für einen Dummkopf zu halten. Ich weiß ebenso gut wie Sie, was geraten ist oder nicht.«
»Nun gut, so sind wir also einig?«
»Ich hoffe es.«
»So kann ich Sie verlassen. Wo und wann werde ich das Resultat erfahren?«
»Kommen Sie heute Abend nach unserem Kaffeehause. Sie werden mich da früher oder später sehen. Auf alle Fälle hoffe ich, in Ihnen einen Zeugen zu finden, mit dessen Hilfe es mir möglich ist, mein Alibi und also meine Schuldlosigkeit zu beweisen.
Ich stehe gern zu Diensten und hoffe, dass unser Plan Erfolg hat. Adieu, Kapitän.«
»Adieu, Baron.«
Der Baron ging. Er hegte die feste Überzeugung, dass der Kapitän das Seinige tun werde, die Missachtung, mit welcher man sie beide behandelt hatte, zu rächen. Dieser blieb in seinem Zimmer zurück, schritt eine Zeit lang in demselben auf und ab und trat dann in ein Nebengemach, in welchem er zu arbeiten pflegte. Diese Arbeit bestand allerdings nur in der Anfertigung eines Briefes oder in dem flüchtigen Durchblättern irgendeines Romanes. Dort hingen verschiedene Waffen an der Wand. Der Kapitän nahm eine Pistole herab, untersuchte dieselbe und murmelte dabei: »Es ist die beste, welche ich habe. Mit ihr habe ich noch keinen Fehlschuss getan. Sie würde mich auch heute nicht verlassen. Soll ich mich jetzt ihrer bedienen? Es ist viel Lärm bei solch einem Schusse, und das könnte gefährlich werden. Nein.« Er hing sie wieder an den Nagel und griff nach einer Stockflinte, welche daneben hing. »Diese Windbüchse macht kein Geräusch. Es wäre besser, sie zu nehmen. Auch schießt man aus ihr öfters, ohne laden zu müssen, aber leider ist sie nicht zuverlässig. Nein, auch sie nicht. Ich muss sicher gehen, denn der Kerl darf mir auf keinen Fall entgehen.« Er hing die heimtückische Waffe wieder an die Wand und suchte weiter. »Ah, da ist ein alter venezianischer Banditendolch. Er ist scharf und spitz und aus dem besten Glase gemacht. Beim Stoße bricht die Spitze ab und bleibt in der Wunde stecken, sodass eine Heilung unmöglich ist, wenn nicht eine sehr schwierige und geschickte Operation das Opfer von dem tödlichen Glase befreit. Ein fester und kräftiger Stoß genügt. Diese Waffe ist sicher und still. Kein lauter Schalt, sie werde ich nehmen und keine andere.« Während er in dieser Weise überlegte, wie er seinen Feind am sichersten töten könne, befand sich dieser in der glücklichsten Stimmung bei der Geliebten. Er stand wieder mit ihr am Fenster und hielt sie innig umschlungen, indes der Marschall bei der Mutter saß und sich mit ihr von seinen und ihren Erlebnissen unterhielt. Der Alte konnte sehr liebenswürdig sein, wenn er wollte, und heute war er es im höchsten Grade. Die drei anderen waren über ihn entzückt. Er selbst sprach sich immer tiefer in die beste Stimmung hinein und sagte endlich, einen Blick auf das schöne Mädchen werfend: »Sehen Sie einmal hin, Madame. Da stehen die beiden und halten sich fest, als ob eine ganze Armee ausmarschiert käme, um sie zu trennen. Aber so ist die Liebe und so sind die jungen Leute. Na, erröten Sie nicht, Mademoiselle. Ich bin auch einmal jung gewesen. Jetzt aber freilich bin ich ein alter, weißer Eisbär geworden, um den sich keine mehr bekümmern mag.« Da fasste sich Margot ein Herz und antwortete: »Exzellenz, meinen doch nicht, dass nur die Jugend imstande sei, Liebe zu erwecken?« »Ja, gerade dies meine ich, mein Kind.« »Da haben Exzellenz sicher Unrecht.«
»Meinen Sie? Können Sie mir Beweise bringen?«
»Ja, es ist eine alte Erfahrung, dass es Damen gibt, welche für bejahrte Herren schwärmen können. Ich kenne einige meiner Freundinnen, deren Ideal nicht ein Jüngling, sondern ein gereifter Mann ist.« Er nickte mit seinem schönen, ehrwürdigen Greisenhaupte und sagte: »Ja, ich habe einmal mit einem Professor darüber gesprochen, der ein sehr berühmter Psychologe war. Ich glaube, dieses Wort bedeutet Menschenkenner oder Seelengrübler. Dieser Mann sagte, dass besonders unter jungen Damen, unter den sogenannten Backfischen, viele seien, welche am liebsten einen Mann mit grauen Haaren haben möchten. Später aber ändert sich diese Gesinnung und sie gehen doch in die Falle, welche ihnen ein junger, schmucker Jäger gestellt hat. Unser einer muss sich also jetzt begnügen, für einen anderen Kastanien aus dem Feuer zu holen, wie zum Beispiel ich für den Leutnant da.« »So bin ich also die Kastanie?« lachte Margot.
»Ja, und zwar eine Kastanie zum Anbeißen. Donnerwetter, ich dürfte auch einmal anbeißen.«
»Exzellenz, sehen aber gar nicht so bissig aus.«
»Meinen Sie?« lachte er fröhlich. »Nun, da irren Sie sich sehr, und das werde ich Ihnen sogleich beweisen. Ein jeder Arbeiter ist seines Lohnes wert, sagen wir Deutschen. Ich habe mich nun ganz fürchterlich abgemüht, um euch zusammenzubringen. Belohnt muss ich also werden, und was denkt ihr wohl, was ich verlangen werde?« Margot errötete. Sie ahnte, was nun kommen werde.
Na, fuhr er fort, das Mädchen wird ja rot wie Zinnober. Es denkt sich also schon, wonach ich Appetit habe. Wird meine Bitte gewährt sein, Mademoiselle?
Exzellenz, haben Sie ja noch gar nicht ausgesprochen, antwortete sie, noch tiefer erglühend.
Gut, so will ich es sagen. Einen Kuss fordere ich als Belohnung.
Da zog ein lustiges, schelmisches Lächeln über ihr Gesicht und sie antwortete, »Einen Kuss? Von wem? Von meinem Bräutigam?«
»Von dem da fällt mir gar nicht ein. Was habe ich mit einem Schnurrbarte zu schaffen? Nein, von Ihnen selbst, Mademoiselle. Ich bin allerdings kein Leutnant, der Ihnen das Köpfchen verdreht, aber so einen konventionellen, großväterlichen Kuss wird Ihr schönes Mäulchen doch vielleicht fertigbringen, nicht?«
»Vielleicht«, antwortete sie, »aber da möchten wir denn doch diesen Leutnant erst vorher um Erlaubnis bitten.«
»Den?« fragte er in komischem Stolze. »Warum den? Fällt mir nicht ein. Ich habe Paris und Frankreich erobert, ohne einen Leutnant um Erlaubnis zu fragen. Soll ich mich wegen zwei Lippen an ihn wenden, die doch auch zu meiner Eroberung gehören? Nein, immer vorwärts, sage ich, und so auch hier. Geben Sie getrost Ihr liebes Mäulchen her. Ich werde es nicht ganz abbeißen, sondern ihm einen Teil davon übrig lassen.« Er erhob sich vom Sofa und trat auf das Mädchen zu. Dieses erglühte zwar bis in den Nacken hinab, aber es kam ihm doch zwei Schritte entgegen.
»Exzellenz«, sagte Margot, »ein Kuss von Ihnen ist die höchste Ehre, welche einer Dame geschehen kann. In diesem Sinne wage ich es, Ihrem Befehle zu gehorchen.«
»Pappelapapp, ich meine das anders, aber na, nur erst her mit dem Ehrenschmatz, dann wird sich das Übrige finden.«